Hallo und herzlich willkommen zum 592. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da sind wir wieder mit unserem allseits beliebten Nischen-Podcast.
Kann man es nicht sagen? Ja, so, weil wir schon nischiger waren. Ich weiß
wir nicht, waren schon nischiger, genau.
Ja, die Atelierreihe ist zwar immer noch wahrscheinlich ein bisschen nischig, aber wenn ich mir so anschaue, wie erfolgreich die letzten Spiele waren, ist es nicht, würde ich sagen, nicht mehr ganz so extrem nischig. Also, wir reden heute über Atelier Yumiya, die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land, beziehungsweise im Englischen Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land.
Genau.
Das Spiel ist ja halt der neueste Teil der Yumiya-Reihe und ist das schnellstverkaufte Spiel der Reihe. Das hat in der ersten Woche 300.000 Mal verkauft, über 300.000 Mal verkauft in der ersten Woche. Natürlich weltweit, weil es ist ja
weltweit
am selben Tag erschienen und so weiter. Mhm. Ist schon nicht schlecht für so ein Atelierspiel.
Ja, definitiv. Also ich glaube, Riser hat da schon für gesorgt, dass die Serie so ein bisschen aus ihrem Nischendasein halt raus ist. Ne? Also sie, wie du ja schon sagst, sie ist nicht mehr so extrem nischig, wie sie mal war.
Ja, sie sind natürlich immer noch nicht die Millionenseller, das sage ich ganz klar. Die Riser-Reihe, also die drei Spiele zusammen, haben Stand Juni 2023 2 Millionen Einheiten verkauft. Das schaffen andere Spiele natürlich alleine und in kürzerer Zeit, weil 2023 ist auch das Riser 3 erschienen und das heißt, die anderen beiden Teile waren deutlich länger draußen und so. Aber ja. Um kurz einen Einblick, eine Einschätzung zu geben, Atelier Yumiya hat als Wertung je nach System zwischen 80 und 84 Metacritic momentan. Die Famitsu hat 34 von 40 vergeben gehabt bei Yumiya. Damit entspricht die Famitsu-Wertung sogar 1:1 der von Atelier Riser 3, das allerdings in der Insgesamtwertung etwas besser dastand mit 83 bis 86er Durchschnittswertung. Nur um da grob einfach mal sowas auch zu sagen, wie wir das selbst einschätzen, werden wir natürlich auch sagen. Atelier Yumiya wurde natürlich wieder von Gast entwickelt, dem Studio, das seit dem ersten Teil für die Reihe verantwortlich ist und auch schon länger zu Koei Tecmo gehört, die natürlich als Publisher auftreten.
Ich meine, Gast ist ja hauptsächlich eigentlich bekannt für die Atelier-Serie. Die haben ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Ne? Das Blue Reflection zum Beispiel. Ne? Aber sonst ist ja relativ eigentlich hauptsächlich für die Atelier-Reihe bekannt.
Ja, ne? Also sie haben vor Atelier noch ein paar andere Sachen gehabt auch. Das erste Atelier, seitdem Marie war, glaube ich, ihr sechstes Spiel, wenn ich nicht komplett täusche. Die anderen sind aber, glaube ich, nie außerhalb Japans erschienen. Ich glaube, das erste Spiel, von denen es überhaupt außerhalb Japans erschienen ist, war Hell's Werk International Edition für die PS2 damals. Also sie hatten schon noch ein paar andere Spiele, gerade in den 90ern, Anfang der 2000er, waren auch andere Spiele dabei, die jetzt nicht Atelier sind. Aber sie sind schon sehr dem Rollenspielgenre auch zugeschrieben. Und definitiv. Ich muss ehrlich sagen, also Knights of Azur war ja auch von ihnen.
Stimmt.
Und die Fairy Tale-Spiele, die PS4-Rollenspiele, haben sie auch entwickelt gehabt.
Ja, so Blue Reflection fand ich ja echt gut. Also ja. Ich habe ja den zweiten gespielt, das fand ich schon gut.
Blue Reflection hat mir auch gefallen. Also Knights of Azur fand ich auch gut. Ist jetzt nicht, dass das. Wahrscheinlich würde es nicht jedem so gefallen. Ist es schon auch. Spezieller in manchen Punkten, aber es ist schon ein sehr gutes Spiel. Man muss halt wirklich sagen, wenn man auf Gasts Portfolio schaut, sind halt schon seit längerem vor allem die Atelier-Spiele mithalten, zwischendurch sowas wie Fairy Tale oder Blue Reflection. Ich glaube, das letzte Spiel, das nicht Blue Reflection bzw. Atelier oder Fairy Tale jetzt war halt Knights of Azur 2 2017 und noch so ein Augmented Reality-Ding 2017 für Android.
Ah, okay.
Wenn man noch weiter zurückgeht, also davor schaut, dann ist es wirklich PS Vita 2014, Ciel Nosurk Offline. Also das ist noch länger her. Sie sind schon sehr auf die Atelier-Reihe spezialisiert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Sie haben auch eine Zeit lang sehr viel Atelier veröffentlicht, muss man ja auch sagen. Die Reihe hat ja eine ganze Weile einige Spiele bekommen. Was ja,
teilweise wirklich jedes Jahr fast eins, ne?
Mehrere im Jahr teilweise sogar.
Das mehrere
gab es auch schon. Lag vor allem daran, dass es sehr viele Remaster gab eine Zeit lang. Die haben ja die Arland und Dusk-Trilogie jeweils neu aufgelegt. Dann haben sie der Arland-Trilogie einen komplett neuen Teil, einen Nachfolger spendiert gehabt mit Atelier Lulua 2019. Im selben Jahr ist auch Nelke and the Legendary Alchemist Ateliers of the New World erschienen, was ein Ableger der Reihe mit mehreren Charakteren aus der Reihe ist. Es wurde zu irgendeinem Jubiläum veröffentlicht. Ich weiß gerade nicht mehr zu welchem. Ich glaube 25 oder 20. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und auch in dem Jahr als letztes Spiel ist, also Nelke war das erste, dann kam Lulua und dann kam im September noch das erste Atelier Riser Spiel. Das war alles 2019. Und natürlich ist noch die Dust-Trilogie als Remaster erschienen. Da hatten wir vier, wenn man so will. Ja. Eigentlich sogar sechs, weil die Atelier Dust-Trilogie ja drei Spiele sind. Und danach war es dann eher so ein Spiel im Jahr. Also 2020 Riser 2, 21 war nichts, da kam Blue Reflection. Zweite, 22 war dann Sophie 2, 23 Atelier Riser 3. Und dann war zwei Jahre jetzt tatsächlich Pause, und zwar fast direkt zwei Jahre. Es ist beides Ende März erschienen. Riser 3 am 24. März damals und jetzt Yumi am 21. März.
Es allerdings ist ja auch ein kleines Studio, ja? Muss man dazu sagen. Sehr kleines Studio.
Genau. Und, ja. Man muss aber auch sagen, es heißt nicht, dass dann kein anderes Spiel erschienen ist. Wir hatten nämlich 23 noch ein weiteres mit Atelier Resleriana Forgotten Alchemy and the Liberator of Polar Night.
Das war das Mobile-Ding, oder?
Das war das sehr gute Mobile-Spiel.
Okay, war sogar sehr gut. Existiert das denn noch, oder ist das
schon abgeschaltet? Nein, das ist, glaube ich. Nee. Also ich weiß nicht, ob es jetzt schon abgeschaltet ist oder jetzt abgeschaltet wird, aber wenn es noch nicht abgeschaltet wird, dann ist es sehr bald abgeschaltet. Also es
also diese ganzen Mobile-Spiele, gerade solche, die haben ja immer nur so eine extrem kurze Lebensdauer. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
Das finde ich auch. Also auch dass die beiden Tales of Dinger, die ich mal ausprobiert habe, die beide nicht so gut gefallen haben, wurden relativ schnell abgeschaltet. Das fand ich jetzt sehr gut. War mir teilweise zu. Also Resleriana war mir teilweise zu aufwendig, um es am Tablet die ganze Zeit zu spielen.
Verstehe.
Ja, lief auch auf meinem Tablet nicht so gut. Also
das ist dann auch immer so eine Sache. Hat man dann noch die richtige Technik für oder so? Ich fand ja zum Beispiel auch das von Kingdom Hearts richtig gut, das erste. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und dann war es auch einmal weg. Also kann man nicht mehr spielen. So.
Ja.
Und es ist halt auch essentiell für den Plot. So. Toll.
Ja, es geht leider vielen Mobile-Spielen so.
Ja.
Jetzt wird ja auch nach, keine Ahnung, wie viel, 10 Jahren oder so das Simpsons-Mobile-Spiel abgeschaltet, was ja auch nicht schlecht war. Und man kann sowas halt nicht sichern. Ja, aber Resleriana fand ich auch ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch die Story gespielt. Auf meinem neuen Tablet, also neu, ist auch nicht mehr neu, aber besser, als dass es halt hatte, als das Gerät, als das Ding rauskam. Nur auf dem das Gerät, das neue Gerät, was auch schon wieder, ich glaube, letztes Jahr gekauft, keine Ahnung, weiß gar nicht mehr, wann ich es gekauft habe. da habe ich nie dazu gekommen, es auszuprobieren. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, habe gelesen, es haben sie relativ früh schon bekannt gegeben gehabt, dass es abgeschaltet wird, habe ich gar nicht erst gesagt, nee, dann mache ich es nicht mehr. Da ein klein wenig vorwegzunehmen, das werden wir am Ende des Podcasts nochmal genauer thematisieren, mit Resleriana, das ist der Name der Hauptfigur aus diesem Mobile-Spiel, ist es aber noch nicht vorbei. Da werden wir am Ende nochmal drauf eingehen, da werde ich dann dazu was sagen. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen auf Atelier Lumia eingehen, also auf das neue Spiel, das ja nach Atelier Riser 3 im März 2023 und Atelier Marie Remake im Juli 2023 das erste neue Atelier-Spiel ist. Also Fans mussten jetzt mal, nachdem da eine ganze Weile sehr viel kam, ein bisschen warten. 2024 war Pause. Wobei für Gast natürlich nicht komplett. Die haben letztes Jahr das zweite Fairy Tale-Spiel veröffentlicht. Also die hatten da auch ein Spiel. Genau. Jumia baut auf dem auf, was sie mit Riser 2 und 3 vor allem, aber auch mit Sophie 2 so ein bisschen angefangen haben. Offenere, weitläufigere, ein bisschen Open-World-artige Gebiete. Gerade Riser 2 hatte das ja auch.
Ja.
Mit diesen sehr, sehr... War das Riser 2 oder Riser... Nee, Riser 3 ist das.
3.
Also 3 war das.
2 hatte das noch nicht so. Genau.
2 hatte es noch nicht so. 3 war... Und Sophie 2 war, dass das auch schon offener war. Genau. 3 hatte dann diese sehr offenen Gebiete, aber halt trotzdem noch Gebiete, die in sich nicht zusammenhängen. Die man halt nicht einfach fließend... Jumia jetzt hat wirklich eine Open World, wenn man so, also man kann es nicht, wenn man so will, es ist eine
Open World. Es ist eine Open World, ja. Also man muss sagen, sie haben sich teilweise, kann man schon fast sagen, manchmal schon ein bisschen zu sehr Open World, also wirkt dann schon so ein bisschen Ubisoft-mäßig mit dem ganzen Gedöns, was auf der Karte dann verteilt ist.
Ja, so schlimm wird es nicht.
Bei weitem. Nee, okay.
Das kann
ich schon sein, wenn man... Ich habe schon gedacht, das wäre... Okay.
Also es ist sehr viel auf der Karte drauf, wenn man sich immer mit beschäftigt, merkt man sehr schnell, dass man vieles davon entweder ignorieren kann oder dass vieles auch einfach nur so Symbole sind, wie hier befindet sich ein Monsternest von diesen Monstern. Das heißt, man findet diese Monster an dieser Stelle sehr häufig.
Ah, okay,
oder hier befindet sich ein Sammelplatz für diese und jene Zutat. Das heißt, da wachsen sehr viele von diesen Gräsern oder sowas. Das erleichtert natürlich das Materialsammeln von solchen Zutaten. Und das sind halt auch sehr viele Punkte. Und dann muss man halt sagen, ja, es gibt ein paar Sammelsachen, die sind aber zum Großteil auch sehr stark ins Gameplay beziehungsweise in die Charakterentwicklung eingebunden. Okay. Das heißt, die haben einen gewissen Sinn und von den Nebenquests, auf die wir dann auch noch eingehen werden, kann man auch einige nach einiger Zeit ignorieren. Die sind halt auch eher so dafür da, um sich was zu verdienen, sage ich mal.
Also wie in den alten sozusagen auch.
Ja, aber die wiederholen sich halt. Es gibt aber auch richtige Nebenquests mit Story und so weiter. Die sind nochmal was anderes. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gern kurz über die Geschichte von...
Ja.
Jumia sprechen, weil das ist ja in Atelierreihe immer so, wenn die nicht in derselben Trilogie spielen oder ein neuer Teil für eine dieser Trilogien sind, was sie ja auch mittlerweile bringen, dann stehen diese Spiele für sich, beziehungsweise innerhalb der Trilogie für sich. Riser war ja das erste Mal, dass drei Teile wirklich mit derselben Hauptfigur auch zusammengehangen haben, sonst kam ja immer eine neue Hauptfigur, auch wenn die alten Figuren in den Spielen aufgetreten sind. Jumia jetzt ist natürlich eine komplett neue Figur, weil Risers Geschichte ist beendet mit Riser 3 und halt auch was komplett in einer komplett neuen Welt und so weiter und so fort. Und in dieser Welt gilt Alchemie als Tabu. Das ist irgendwie nicht echt erwünscht. Man betreibt damit einen großen Tabubruch und ist, ja, viele fürchten sich vor den Alchemisten und verstehen nicht, wie man so einen Tabubruch begehen kann und da hängt schon so ein Glaube damit dran.
Auch weil die Alchemie, glaube ich, für die Zerstörung dieses Imperiums verantwortlich ist, ne?
Genau, aber das ist wiederum, das heißt, dass das Kaiserreich, man muss hier sagen, das Spiel spielt auf einem zerstörten Kontinent, also einem verlassenen Kontinent, auf dem es früher ein Kaiserreich gab, aber die Figuren, die wir spielen, also Jumia, ihre Gruppe und die anderen Charaktere, die dort sind, stammen nicht von diesem Kontinent. Die sind dorthin gereist, um diesen Kontinent zu erforschen, haben aber gar nicht so ein großes Wissen über dieses Kaiserreich. Die wollen mehr rausfinden. Weshalb jetzt die Alchemie bei ihnen so verboten ist, wird am Anfang noch gar nicht ganz so klar, wird aber sehr wahrscheinlich mit dieser Katastrophe, die dann in diesem Kaiserreich passiert ist, zusammenhängen. Die Geschichte ist typisch Atelier auch mit ein paar Wendungen versehen. Gerade die Riser-Spiele hatten das ja. Und es gibt natürlich auch wieder gefährliche Gegenspieler, was man sehr früh im Spiel sieht, weil der Prolog ist so ein Blick auf das, was später noch passieren wird. Und ja, das ist halt, da merkt man dann schon so, es erzählt eine sehr, sehr klare Abenteuer-Fantasy-Geschichte mit auch, ja, schon ein paar guten Wendungen. Es ist nicht mehr dieses, was die Atelierreihe früher mal hatte. Du spielst die Alchemistin, die versucht halt als Alchemistin groß zu werden oder erfolgreich zu werden oder sowas in der Art. Die waren ja teilweise schon sehr entspannt, die Spiele.
Also eher so Slice of Life, kann man ja schon fast sagen.
Ja, teilweise schon, genau. Obwohl meistens halt trotzdem diese Bedrohung irgendwann aufgetreten ist. Ich meine, das allererste Spiel, Atelier Marie Remake, also oder halt Atelier Marie, beziehungsweise im Remake ja jetzt auch wieder sehr einfach spielbar, mit Komfortfunktion, da merkt man das ja sogar. Es gibt keine große Bedrohung, keinen Feind irgendwie. Es geht wirklich im Endeffekt darum, dass Marie ihre Prüfung schaffen muss, damit sie nicht von der Alchemistenschule geworfen wird. Und dafür muss sie ein Atelier leiten, um halt auch besser zu werden, sich zu beweisen, Prüfungen zu erfüllen, die ihre Meisterin ihr stellt. Das war der Ursprung der ganzen Reihe. Da gab es keinen, die Welt ist bedroht von irgendwas oder sowas. Und auch in den späteren Spielen gab es das dann zwar immer wieder mal, also auch in der Riser-Reihe, aber zum Beispiel Riser 2 war ja auch sehr stark darauf bezogen, dass sie die um die Hauptstadt liegende alte Kultur erforschen, einfach nur, was ja wie diesen Abenteuercharakter hervorbringt. Natürlich gibt es da dann auch die Gefahren und gerade das, was damals passiert ist, hat ja auch mit einer Gefahr zu tun und so weiter, was ja in der gesamten Atelier Riser-Trilogie auch verankert ist. Aber da merkt man halt dann schon, in welche Richtung sich das alles auch entwickelt hat. Und man kann sagen, dass mittlerweile die Reihe auch ein bisschen diese JRPG-Sachen erfüllt. Es ist, also Yumiya, würde ich sagen, ist das Atelierspiel, das am stärksten JRPG-Fans gefallen wird, die nichts mit der Atelier-Reihe am Hut haben.
Das stimmt, aber ich meine, dadurch geht natürlich auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen in den Hintergrund, das ist so die Alchemie, so, ne, was so ein bisschen gerät ja schon in den Hintergrund. Was sagst du denn dazu?
Als Fan? Darauf würde ich gerne gleich eingehen, ich würde gerne noch ein bisschen Geschichte ein bisschen aus. Weil wir haben ja gesagt, dieses Tabu und auf diesem Kontinent, der wird erkundet. Und warum ist Yumiya bei einer Expedition dabei, wenn doch Alchemie abgelehnt wird und sie als Alchemistin dieses Tabu gebrochen hat? Das liegt schlichtweg daran, dass sie durch diese Alchemie, dadurch, dass sie Alchemie beherrscht, besondere Fähigkeiten hat, mit denen sie, sagen wir mal, Bereiche, die von dem Mana eingenommen sind, reinigen kann. Das ist natürlich erforderlich, um diese Bereiche dann ohne Energieverlust, also jetzt nicht Lebensenergie, sondern spezielle Energie, die wir haben, beziehungsweise andere normale Menschen haben dort andere Probleme, gesundheitliche Probleme. Und um diesen Gebieten sich bewegen zu können, muss das halt gereinigt werden. Das kann halt nur ein Alchemist, beziehungsweise Yumiya halt in dem Fall. Und deswegen hat der Expeditionsleiter sie dorthin mitgenommen. Das erfährt man auch sehr, sehr früh, wenn man der Hauptgeschichte folgt. Und im Endeffekt könnte man sagen, klassisch Open World, es gibt so einen bestimmten Punkt, an den muss man hin, eine Aktion durchführen und damit wird dann ein Gebiet freigelegt. Wir können in diesem Gebiet vorher schon unterwegs sein, aber bekommen halt Nachteile, wie die Türme in Breath of the Wild und so weiter und so fort, sowas ist es dann halt. Nur, dass wir hier halt wirklich auch reinigen, damit wir nicht dauerhaft diese Mana-Energie verlieren, die Yumiya bei sich in einem Fläschchen bei sich trägt, die für alles Mögliche gebraucht wird. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass man diesen Bereich reinigt, bevor man ihn erforscht und erkundet und so weiter, logischerweise. Zumal dann auch neue Sachen freigeschaltet werden, wie Händler und sowas in den Gebieten. Aber ist das der Grund, warum sie dort ist? Und sie für sich will natürlich herausfinden, was ist mit dem Kaiserreich passiert, warum ist dieser Hass auf Alchemie vorhanden und so weiter. Sie will auch mehr über Alchemie erfahren, hat auch mit ihrer Mutter zu tun, mit der Geschichte. Sie hat auch bei einigen in der Expedition, also viele in der Expedition hassen sie, beziehungsweise fürchten sie, sie haben dann Angst, dass sie sich verflucht oder sowas. Und es wird auch sehr früh angedeutet, dass da irgendwas mit ihrer Mutter passiert ist. Beziehungsweise es gab eine Katastrophe auf dem Heimat, in der Heimat von den ganzen Kriterien, auf die auch im Laufe der Geschichte mehr eingegangen wird. Also das Typische auch, was man hat, die Charaktere, gerade die in der Story eine wichtige Rolle spielen, seien es Begleiter von Yumiya, wir kriegen natürlich wieder einige an die Seite gestellt, als auch Charaktere, die jetzt nur in der Geschichte als NPCs vorhanden sind, nimmt wieder sehr viel Platz ein.
Genau, also das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die noch bleiben. Ne, so von den so das Klassische halt.
Ne? Das ja gut, das haben ja einige solche JRPGs. Das ist jetzt auch nichts, kein Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal. Ist auch vollkommen, finde ich auch gut so. Um noch jetzt aufs Gameplay zu kommen, und ich werde nicht direkt zur Alchemie kommen, sage ich direkt. Ich will erst über die Erkundung sprechen, über das wichtigste eigentlich eines der wichtigsten Gameplay-Merkmale dieses Spiels und die größte Neuerung eben diese Open World. Du hast sie ja auch erlebt zum Teil.
Ja, genau.
Du hast schon einen Ubisoft-Vergleich gebracht. Wie hast du denn diese Open World wahrgenommen?
Bisschen. Also sie ist natürlich sehr, wie gesagt, sehr offen, aber was mir jetzt relativ früh auf das früh halt aufgefallen ist, dass halt sehr viele Aktivitäten wieder auf der Karte sind. Also viele Punkte eingezeichnet sind. Und deshalb kam da bei mir direkt, wenn so die Karte zugekleistert wird mit vielen Symbolen, ist dann direkt so dieser Ubisoft, dieser Ubisoft-Alarm, der dann schlägt, sozusagen.
Ich kann es verstehen. Zum Teil ist es natürlich Open World. Es wird bei jedem Open World-Spiel irgendwie in irgendeiner Form sowas geben, weil du musst ja irgendwo auch zeigen, hier findest du irgendwas Interessantes. Mhm. Und sei es halt wirklich nur ein Ort, an dem dann, was weiß ich, irgendein besonderes Gebäude steht oder sowas. Kennt man ja auch aus verschiedenen Spielen. Mhm. Das ist einfach nur ein besonderer Ort, eine Sehenswürdigkeit oder sowas ist.
Ja.
Oder halt, wie ich schon gesagt habe, ein Sammelplatz für bestimmte Ressourcen oder einen Platz, an dem viele Gegner einer Art sind. Es gibt aber natürlich auch Schatztruhen, die man finden kann oder so, ich weiß nicht mehr, wie sie genannt werden im Spiel. Das sind so Podeste mit so einem Kristall oben drüber, den man aktivieren kann, entweder indem man drauf schießt, weil Yumiyas Stab ist jetzt auch ein Gewehr. Genau. Den kann man jederzeit benutzen, um zu schießen. Damit kann man auch Ressourcen von den Wänden abschießen. Also man kommt da wesentlich leichter an bestimmte Ressourcen dran.
Oder Leitern runterschießen, ne?
Das ja, Leitern genau, geht kann. Auch. Ja, geht nicht mit jeder Leiter, muss man dazu sagen. Es gibt Leitern, okay. Die sind besonders festgemacht, da braucht man ein besonderes Werkzeug für, okay. Um die zu lösen. Also sie haben sich schon Sachen einfallen lassen, um bestimmte Sachen auch zu versperren, bis du was Besonderes erreicht hast. Was ja auch typisch Open World wieder ist.
Genau.
Oder Metroidvania ja auch ein bisschen. Mhm. Und ich hab's jetzt nicht so schlimm empfunden. Ja, man kann sich sehr leicht auch daran verlieren, dass man jetzt einen Punkt nach dem anderen absucht und guckt, was ist jetzt da und so weiter. Auch weil es angezeigt wird, wie viel man von einer Region, also die Welt ist in mehrere Regionen unterteilt, was nur bedeutet, dass halt das Biom sich ändert, die Landschaft halt, und dass das halt als zusammengehörig angesehen wird und man angezeigt bekommt, was man dort alles entdeckt hat. Also so, man hat jetzt 80% von diesem Gebiet, vom nächsten Gebiet vielleicht noch 20%, wenn man da gerade noch ganz neu ist und so. Mhm. Ist ja auch nichts Neues. Also ich meine, die Assassin's Creed-Karte ist ja auch in mehrere Regionen unterteilt meistens und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Yumiya müssten es 3 oder 4 Regionen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist jetzt nicht super groß, die Welt. Also es ist kein Assassin's Creed Odyssey oder sowas.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Sie ist schon groß, muss man sagen. Auf jeden Fall, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, auch weil ich halt immer was zu entdecken habe in dieser Welt. Beziehungsweise Materialien sammeln kann, Kämpfe bestreiten kann und so weiter. Aber ja, ich sag's mal so, das Erkunden der Open World ist eines der wichtigsten Elemente und auch gar nicht mal so schlecht, gerade wenn man Quests zu erfüllen hat. Mhm. Aber nur für die Erkundung ist dieses Spiel jetzt nicht da. Anders als zum Beispiel jetzt, was auch gerade erschienen ist, Xenoblade Chronicles X, da haben wir ja letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, das ist schon eher ein Erkundungsspiel. Das hier ist ein Erkundungsspiel, bei dem die Story mehr im Mittelpunkt steht. Mhm. Ja. Genau, und weil ich es schon angesprochen habe, die Kämpfe im Spiel, ich denke mal, du wirst auch den einen oder anderen Kampf schon bestritten haben.
Natürlich, definitiv. Es kommen ja direkt am Anfang relativ viele.
Genau. Ist dir dabei was aufgefallen?
Es ist sehr actionreich. Es ist sehr, es ist noch actionreicher als jetzt bei Ryza, finde ich. Und ja. Es ist auch sehr dynamisch, das Ganze. Ich finde es auch relativ gut gemacht. Also sie gehen relativ flott von der Hand. Ne? Mhm. Und erfordern halt auch, also gut, die sind jetzt nicht sonderlich, also die bis jetzt wohl war es nicht sonderlich schwer. Und was ich so gelesen habe, ist auch eher, dass so spätere Bossgegner da so relativ, also kommt natürlich wahrscheinlich auch auf den Schwierigkeitsgrad an, aber dass hauptsächlich auch bei den ganzen Bossgegnern sich das Ganze entfaltet so ein bisschen.
Ja, also man muss sagen, also die Kämpfe sind jetzt Echtzeit, ganz klar. Mhm. Das Rundenbasierte ist endgültig weg. Das Einzige, was noch so ein bisschen da reinwirkt, sind die Cooldowns für die Fähigkeiten. Und oft kann man die trotzdem mehrmals einsetzen, weil die unter der Fähigkeit angezeigt bekommen haben, wie oft man sie einsetzen darf, also wie viele Ladungen man davon hat noch. Mhm. Und dazu kann man ja, also es ist jederzeit möglich, zwischen Nahkampf und Fernkampf zu wechseln. Das mit jedem Charakter, den man steuert. Also man kann ja jeden in der Gruppe steuern und auch jederzeit zwischen allen wechseln. Es ist sogar, ich glaub, drei nehmen immer aktiv am Kampf teil und drei sind insgesamt sechs Charaktere am Ende der Gruppe und drei sind im Hintergrund. Und man kann jederzeit auf Knopfdruck, also wirklich relativ schnell, zwischen den Charakteren in der aktiven Gruppe auch, aber auch zwischen denen in der hinteren Reihe wechseln. Man kann sogar beide Reihen fließend miteinander austauschen im Endeffekt. Das geht super schnell und super einfach. Dadurch hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten dann im Kampf. Und kann halt die Vorteile der verschiedenen Charaktere nutzen, weil Gegner natürlich auch wieder Elementempfindlichkeiten haben, gegen bestimmte Waffenempfindlichkeiten haben, gewisse Resistenzen haben und so weiter und so fort. Es ist auch wichtig auszuweichen, weil die Attacken der Gegner können, werden halt angezeigt, was die, in welchem Bereich die Platz stattfinden und so weiter. Da bietet es sich dann an, mal auf Fernkampf zu wechseln, einfach um Entfernung zu haben oder um weitere Aktionen einsetzen zu können. Man kann Items einsetzen, die wiederum von Aufladungen abhängt, die man sich halt durch Nahkampf verdient. Und wenn man die im richtigen Moment einsetzt, also zum Beispiel, wenn ein anderer Charakter sagt, hier, setzt dieses Objekt ein, dann setzt man das im Combo zusammen ein. Es gibt auch noch Spezialfähigkeiten, wie man sie aus anderen Rise Atelier-Spielen kennt oder anderen JRPGs kennt, Combo-Aktionen von Charakteren und so, das kennt man ja alles. Das lädt sich eine Leiste mit der Zeit auf im Kampf, die allerdings nur für einen Kampf bleibt. Nutzt man die nicht in dem Kampf, dann ist die im nächsten Kampf wieder aufgebraucht. Und wenn die voll ist, kann man einen besonderen Modus aktivieren, in dem die Charaktere dann besonders heftig zuschlagen, aber auch mehr Schaden einstecken. Und sollten sie in diesem aktivierten Modus fallen, also auf 0 Lebenspunkte fallen, können sie auch im Kampf nicht wiederbelebt werden. Okay. Dann sind sie raus aus dem Kampf. Deswegen lohnt es sich natürlich, bevor das passiert oder bevor die Leiste komplett leer ist, einen super Angriff zu aktivieren, der die komplett restliche Leiste aufbraucht. Und besonders heftig reinhaut. Ich mag das Kampfsystem, weil es sehr dynamisch ist, sehr flott geht und die Kämpfe sich teilweise auch echt schnell spielen. Also das ist mal so ein Kampf, da brauchst du oft nur 10 Sekunden, dann ist der Kampf durch. Und sie finden ja auch an Ort und Stelle statt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bewegen uns nicht. Wir können uns so ein bisschen in dem Kampf bewegen, also im Kreis um die Gegner eigentlich vor allem laufen. Aber es ist nicht so, dass wir komplett frei hin und her rennen. Wie jetzt zum Beispiel in dem schon genannten Xenoblade Chronicles X oder in anderen Spielen. Wir schlagen auch nicht direkt eigenhändig jetzt zu. Wir führen mit den Knöpfen die Fähigkeiten aus der Charaktere.
Genau, und die haben halt damit greifen sie dann an. Ne, die haben da Cooldowns, da muss man ein bisschen warten, bis man es wieder benutzen kann.
Und das ist halt das Kampfsystem. Es macht Spaß, wie ich finde. Es motiviert und so. Du hast schon Schwierigkeiten angesprochen. Ich stimme dir zu, es ist jetzt nicht das schwerste Spiel. Es ist sogar leichter als die Vorgänger, würde ich sagen, nochmal ein Ticken. Es kann ein paar knackigere Momente geben, gerade bei Bossen. Und nicht nur bei Bossen, bei denen man verlieren soll. Das sage ich bewusst. es kann auch, wenn man nicht aufpasst und man auf zu starke Gegner trifft, knackig werden. Außerdem gibt es manchmal Gegnergruppen, die zusammen agieren und die können auch ein bisschen fordernder sein, wenn man nicht aufpasst, weil da sind, sagen wir mal, drei Gegner dann auf einmal da, hat man meistens, aber diese drei Gegner gelten dann als eins, das heißt, erst wenn die Lebenspunkte von allen drei gesenkt sind, verschwinden alle drei, die bleiben alle drei sonst da und greifen noch weiterhin alle drei an. Das ist so eine Besonderheit des Ganzen. Aber da hat man sich sehr schnell dran gewöhnt, sage ich direkt. Also das ist nichts, was jetzt
muss man dann natürlich auch, wenn die Gegner angreifen und dann so ein paar Attacken haben, die halt irgendwelche Markierungen auf den Boden setzen, wo man dann ausweichen sollte, muss man dann halt überlappen die sich dann manchmal. Da muss man dann schon recht fix sein manchmal.
Genau. Ja? Da sollte man immer bedenken, nicht nur Ausweichen benutzen, auch wenn Ausweichen natürlich hilfreich ist, besonders wenn man im letzten Moment ausweicht und einen perfekten Ausweichen hinlegt und so weiter. Man kann auch einfach nur im Kreis laufen. Das heißt, man kann auch einfach aus dem Gebiet rauslaufen, nach rechts oder
genau,
links.
Ganz genau.
Wie
jetzt auch bei MMORPGs, ne, ist es ja so, oder bei, keine Ahnung, bei Diablo 4 ist es ja auch so, zum Beispiel. Ne?
Ja gut, man muss hierbei sagen, wir sind nicht so frei wie in den Spielen. In den Spielen laufen wir komplett frei herum.
Richtig,
hier laufen wir in einer Linie um die Gegner rum, in einem Kreis.
Genau.
Und das halt auf zwei Ebenen, entweder im Nahkampf oder im Fernkampf. Und da müssen wir halt bedenken. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir einfach frei irgendwo hinrennen können im Kampf.
Das stimmt. Das ist wichtig zu erwähnen.
Definitiv. Ja. Aber auf alle Fälle, wie gesagt, ich mag das Kampfsystem echt gerne. Es ist ein sehr schönes Kampfsystem, da haben sie wirklich was Tolles aufgebaut und es ist auch ein sehr wichtiges Spielelement, weil wir schon sehr, sehr oft kämpfen.
Das stimmt, aber die Gegner sind noch weiterhin allesamt sehr putzig immer.
Ja, es gibt auch ein paar, die nicht so putzig sind, sage ich direkt.
Okay.
Aber sie sind schon cool, sie sind schon schön designt. Also ich mag die Gegner. Es sind auch einige sehr, es sind natürlich einige, die man kennt, wie die Punis.
Punis, natürlich, aber die meine ich halt, die tun einem ja schon fast leid, wenn man sie verhaut.
Ja, natürlich. Die Punis sind ja eh, das ist ja das. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Gegner, die jetzt neu sind, die man noch nicht kennt, die auch ein sehr cooles Design haben, die hat zu den neuen Kontinenten, zu den Regionen, in denen man unterwegs ist, passen und so weiter und so fort. Genau. Ja. Ich würde sagen. Jetzt kann ich dann auch zur Alchemie kommen, die ja in einem dieser Spiele, also in einem Atelierspiel, so das Wichtigste ist. Und du hast es schon angesprochen, die Alchemie rückt ein bisschen in den Hintergrund. Man muss hier sagen, Mana, also der Begriff Mana, hat in diesem Spiel erst eine wesentlich größere Bedeutung. Weil Alchemie ist in diesem Spiel jetzt die Beeinflussung, die Manipulierung des Manas in den Ausgangsmaterialien. Anders als in den anderen Spielen, so ein bisschen funktioniert damit, die Alchemie funktioniert ein bisschen anders. Das heißt, wir haben auch keinen Kessel mehr, in dem wir die Sachen reinwerfen.
Richtig, ist mir auch sofort aufgefallen.
Ja.
Kein Brutzelkessel mehr.
Den genau. Gibt's nicht mehr. Stattdessen hat Yumi ja so eine Plattform, auf der sie die Synthese vorbereitet und dann muss sie ihren Tanz durchführen, damit sie dieses Mana beeinflusst. Weil ihr dadurch das Beeinflussen leichter fällt durch den Tanz, den sie da hinlegt. Ist in Ordnung, kann man so machen. Ja,
kann man machen,
genau. Auch das Synthesesystem an sich ist ein bisschen anders. Wir wählen jetzt erstmal einen Grundlagenkristall aus. Davon kriegen wir im Laufe der Zeit immer mehr. Wir haben verschiedene Effekte. Es gibt Standard, es gibt einen, der erhöht die Qualität von sich aus, einen, der fügt mehr, früher sind die Trades, also sowas wie einen Effekt halt dem Ganzen hinzu. Und so, also da gibt es dann verschiedene und da muss man halt sich dran orientieren, was für einen man wählen will. Und dann muss man ein Ausgangsmaterial wählen. Und abhängig von diesem Ausgangsmaterial, natürlich ist es vorgegeben, was man dafür nehmen kann. Das kann entweder sehr viel sein, weil man halt einfach nur, sagen wir, einen brennbaren Gegenstand braucht. Es kann aber auch was sehr, sehr Spezielles, wie ein bestimmter Kristall oder sowas sein. Oder eine bestimmte Holzart. Und abhängig davon, was man dann da nimmt und welche Qualität das hat, ist dann die spätere beeinflusste Synthese, beziehungsweise den Kreis um diesen Anfangskristall, den wir gewählt haben, um das Ausgangsmaterial im Endeffekt. In dem wird ein Kreis gebildet und der ist unterschiedlich groß und unterschiedlich weit entfernt von dem Ding. Und das ist schon entscheidend, weil auf diesem Kreis sind dann mehrere weitere Punkte, an denen wir Materialien einsetzen dürfen. Da sollten wir dann auch darauf achten, welches Element die eventuell haben, weil natürlich mit einem bestimmten Element zum Beispiel jetzt Feuer, und wenn wir dann Feuermaterial dort einsetzen, hat das größere Wirkung. Aber nicht zwingend eine größere als jetzt ein höherwertigeres Objekt, also höherwertiges Material. Manchmal kann auch die höhere Qualität entscheidend sein, weil um dieses Material wird dann in einem bestimmten kreisförmigen Bereich, der wird eingenommen dann von diesem Ding. Und da werden dann auch die diese Mana-Knoten mit eingesammelt. Die erhöhen dann halt den Mana-Wert des Ergebnisses, das wir synthetisieren. Und gleichzeitig kann auch die Qualität steigen, wenn dieser Bereich um das Material, das wir eingesetzt haben, den Kern des Ganzen, also das Ursprungsmaterial, beziehungsweise die anderen Knoten für Materialien trifft. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Es ist nämlich sehr simpel. Und wenn wir das alles berücksichtigen, können wir dann schon immer hochwertigere Gegenstände herstellen, wobei es da nach 5er-Schritten geht, je alle 5 Stufen, jedes steigt, das hängt so ein bisschen von der Qualität des Materials, das wir verwenden, ab und so weiter und so fort, also gibt es ein paar Faktoren, die zusammenlaufen, steigt es eine Stufe auf. Natürlich gibt es dann noch besondere Sachen, wie eben das, diesen Ausgangskristall, den wir gewählt haben. Ich habe vergessen, wie die genau heißen, leider. Und Das ist im Grundeffekt die Synthese, weil danach wählen wir dann vielleicht noch die Effekte aus, die in den Gegenstand eingesetzt werden sollen oder sowas und fertig. Funktioniert simpel. Ich würde sagen, noch ein Ticken einfacher als in den Spielen davor. Ist komplex genug, hat auch so ein Hilfesystem, das automatisch Materialien ausgewählt werden und wir dann entscheiden, ob Qualität, kennen wir auch aus anderen Spielen schon, also ob Qualität bevorzugt wird oder so. Ich persönlich muss sagen, mir hat das aus Atelier Riser, das System, das ja in jedem Spiel sich minimal nochmal verändert und erweitert wurde, besser gefallen, weil es für mich einfach komplexer wirkte und ich den Eindruck hatte, ich habe mehr Einfluss auf das Ergebnis. Hier ist es meist so, ich habe drei Materialien, die ich einsetze und das war's und diese drei Materialien bestimmen dann das Ergebnis. Klar, später wird's mehr und die Qualität wird besser und so weiter und so fort, aber ich habe da ein bisschen was vermisst. Ich habe auch das Alchemie-Level vermisst, weil Riser steigt im Alchemie-Level in der Form nicht mehr auf und das finde ich auch schade. Also daran merkt man schon, die Alchemie ist etwas kleiner gehalten als in den Vorgängern, was auch deutlich wird daran, dass man, also ich hatte so gut wie nie Probleme, Materialien zu haben, weil man viel schneller Materialien, das ist natürlich ein Vorteil, muss man sagen, manchmal war es ja nervig, weil man keine Materialien mehr hatte, ewig lange suchen musste und so weiter und das passiert hier eher selten, weil man als Belohnung für Quests, als in der Umgebung, man findet eigentlich andauernd irgendwas und da man nicht mehr so stark gebunden ist an bestimmte Materialien, außer bei einigen Rezepten, und man eher die Grundlagengegenstände braucht, hat man so gut wie immer das nötige Material da. Das ist ganz selten, ich glaube, ist es zweimal bisher nur passiert, dass ich für einen Gegenstand, den ich für eine Quest brauchte, nochmal sammeln gehen musste. Und wie gesagt, dadurch merkt man sehr schnell, die Alchemie spielt eine untergeordnetere Rolle in diesem Spiel. Auch die Rezepte, wie ich die freischalte. Ich muss bestimmte Aktionen, die irgendwie in der Welt erfüllen, bestimmte Sachen entdecken, also Materialien meistens, finden. Und dann kann ich gegen Mana-Kristalle, die man in der Umgebung sammelt, beziehungsweise die man für Kämpfe bekommt und so weiter, also auf verschiedene Weise bekommt, benutzen, um diese Rezepte freizuschalten und weiterzuentwickeln. Das ist zwar ein gutes System, aber auch im Vergleich zu den Vorgängern, wie ich finde, ein bisschen simpler und manchmal auch ein bisschen schwerer zu einzusehen, weil ich schalte einfach Rezepte frei, ohne das wirklich mitzubekommen und dann muss ich überschauen, gibt es jetzt irgendwas Sinnvolles Neues für mich und es ist eher selten, dass ich wirklich was Sinnvolles Neues entwickle. Es hat sehr lange gedauert, bis ich neue Waffen entwickelt habe tatsächlich und Was noch mehr stört, es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich abgesehen vom Anfang, da muss man direkt am Anfang in der ersten Mission was synthetisieren, danach dauert es unglaublich lange, bis man wieder gezwungen ist, also für die Story erforderlich, etwas synthetisieren muss.
Okay.
Das heißt, die Alchemie spielt lange Zeit keine Rolle für die Geschichte in dem Sinne, sondern eher das Yumiya als Alchemistin diese Mana-Plätze reinigen kann. Das ist viel wichtiger für die Geschichte, als dass sie Gegenstände herstellen kann. Das kommt erst etwas später im Spiel, dann auch ein bisschen häufiger mal, Nebenquests ausgenommen. Ich rede jetzt wirklich nur von der Story, also von den Hauptquests. Und das finde ich schade, weil das hat dazu geführt, dass ich in Riser 2, Riser 3 einen Ort immer wieder aufsuchen musste, dass ich hingekommen bin, dort kam ich nicht weiter, dann musste Riser überlegen, bis sie ein Rezept dafür gefunden hat, dafür musste ich bestimmte Sachen erledigen, dann musste ich wieder hin, um zu schauen, welches Material ich vielleicht brauche, das Material sammeln, zurück ins Atelier das herstellen, wieder an den Punkt. Natürlich kann das nerven und das Spiel ausbremsen und hat ein bisschen Backtracking-Charakter. Es hat für mich aber gezeigt, wie wichtig die Alchemie ist und das fehlt mir hier jetzt. Sie sind hier im Endeffekt um die Zugänglichkeit des Spiels und den Spielfluss beizubehalten, was ja in Ordnung ist, ist aber auf Kosten der Alchemie gegangen. Und das ist halt so das Alleinstellungsmerkmal der Reihe. Das heißt nicht, dass die Alchemie nicht vorhanden ist und dass es mir nicht gefällt und so weiter. Nicht falsch verstehen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass gerade die Alchemie ein bisschen zu stark meiner Meinung nach zurückgefahren wurde.
Ist es mehr so der Fokus auf der Open World? Halt irgendwie. Ne? Also
die, ja, genau.
Die, oder die Erkundung halt.
Ja, ne? Wie gesagt, die Alchemie spielt auch eine Rolle. Und es gibt wirklich noch, später wird es noch komplexer, wird zum Beispiel bei der Synthese statt eines Kreises um diesen Ursprung des Herzsterngegenstands wird dann eine Art Stern mit vier Zacken und ist in zwei Ebenen, also zwei Bereiche um das Ding herum gebildet. Dadurch kann man natürlich auch viel mehr Materialien einsetzen und so weiter. Also später wird das noch wesentlich mehr, was man da machen kann. Trotzdem ist es halt im Vergleich zu den bisherigen Spielen, meiner Meinung nach, gerade zu Riser, da mochte ich es halt sehr gerne, ein bisschen abgespeckter. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach auch schon Meckern auf einem hohen Niveau, weil es mir trotzdem immer noch sehr, sehr gut gefällt. Und ich sowohl das Alchemie-System als auch das Spiel mag. Ich hätte mir aber eine präsentere Alchemie, gerade in der Story, und mit mehr hier, du musst was synthetisieren, um weiterzukommen, gewünscht. Ich hab's noch nicht durch, das Spiel, sage ich ganz ehrlich. Es kann also sein, dass es später nochmal wesentlich relevanter wird. Aber ich bin schon sehr, sehr weit und bis zu dem Punkt kommt es vor, das sage ich nicht, es kommt vor, es kommt mir nur etwas zu selten vor, gerade am Anfang. Also in der ersten, im ersten Gebiet ist mir das, ich weiß gar nicht, ob das öfter als ein oder zweimal, ich glaube, einmal glaube ich nur im ersten Gebiet sogar, abseits von dem ersten Quest, ich weiß gar nicht mehr. Ist auf dem ersten Gebiet ist es sehr wenig. Und das finde ich halt schade. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht komplett schlecht reden. Wie gesagt, ich mag sowohl Spiel als auch Alchemie-System. Das muss ich an dieser Stelle betonen. Aber es ist halt, ja. Auch was es auch noch komplexer macht, später hat man halt von diesen Alchemie-Kernen, so heißen die Dinger, die man als Grundlage benutzt, wirklich viele zur Auswahl. Das heißt, man kann daran auch sehr viel mit beeinflussen nochmal. Da kann man dann dafür sorgen, dass bestimmte Stärken halt hervorgehoben wird, dass die Qualität hervorgehoben wird und so weiter. Wodurch man die Gegenstände wiederum beeinflusst. Ja. Das ist halt auch noch so ein Punkt, den man da. Dann kann Riser hingehen und Yumiya hingehen und Gegenstände nehmen und sie verändern. Das heißt, einen fertigen Gegenstand nochmal in der Alchemie bearbeiten. Und das geht mehrmals. Dadurch können Gegenstände halt stärker werden, verändert werden, angepasst werden, neue Effekte bekommen und so weiter. Man merkt, es gibt schon diese Tiefe. Nur habe ich sie halt über lange Zeit nicht gebraucht. Dadurch vergisst man die Alchemie manchmal. Ich war noch nie in einem Atelierspiel so selten im Atelier.
Verstehe.
Und das liegt nicht daran, dass ich mir auch an anderen Orten einen Alchemie Platz pflanzen kann. Das geht, da komme ich gleich noch zu sprechen. Daran liegt das nicht. Ja. Ein bisschen liegt es auch daran, und das ist jetzt gar nicht negativ, das ist sogar ein positiver Punkt, an der einfachen Synthese. Und zwar kann man mit der einfachen Synthese in der Spielwelt direkt bestimmte Gegenstände herstellen.
Ja, das ist mir auch, das hatte ich auch schon ganz am Anfang. Das wird das ja auch
genau, schon. Genau, das hat man fast direkt von Anfang an.
Und genau, dass du Munition zum Beispiel herstellen kannst.
Genau, für ihr Gewehr oder einen Verband zum Heilen. Reparaturkästen, die man für bestimmte Sachen, zum Beispiel um Kisten, die kaputt sind, zu reparieren und so weiter, bevor man die öffnen kann. Dafür braucht man natürlich das Material. Da muss man auch sagen, Material ist jetzt in zwei Sachen eingeteilt. Es gibt immer das direkte Material, das man sammelt. Das sind halt die Sachen, die man wirklich namhaft, eine bestimmte Blume, rote Blume oder sowas. Es gibt aber auch die allgemeinen, sowas wie Metall, Holz oder so. Die sammelt man zusätzlich. Und diese zusätzlichen Holz, Metall, die braucht man dann für die einfache Synthese zusätzlich zur Energie, die halt in diesem, wie gesagt, Riser trägt diesen Energiekern bei sich, also diesen Energiebehälter bei sich, indem sie es füllt. Anfangs 100%, später steigt das noch. Und das ist ja auch das, was sich lehrt, wenn man in einem Mana-verseuchten Bereich unterwegs ist. Der schützt, also diese Energie schützt dann halt die Charaktere, also Riser und die anderen Charaktere, wodurch sie nicht Schaden nehmen in diesem Bereich und überhaupt sich dort bewegen können. Deswegen muss man auch dafür sorgen, dass die Energie voll bleibt, was natürlich durch bestimmte Pflanzen, die dort wachsen, möglich ist und so. Also, später hat man auch noch eine Flasche, in der dann Energie gespeichert werden kann. Und wie gesagt, man kann auch die Energie mit der Zeit sehr weit erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich bin. 200%, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht sogar noch weiter. Okay. Aber die einfache Synthese sorgt halt dafür, dass man für bestimmte Gegenstände nicht mehr zurückgeht. Allerdings muss man sagen, sind es auch wirklich nur so Kleinigkeiten, die man jetzt, also wie Munition oder ein Handschuh, mit dem man dann so Rutschen benutzen, so Seilrutschen benutzen kann. Genau. Also es sind wirklich eher so wirklich ganz simple Gegenstände, die man normalerweise in der Synthese eh nicht herstellen würde. Ein Picknickkorb, den man an bestimmten Plätzen nutzen kann, um Lager aufzuschlagen. Sowas in der Art halt. Mhm. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt genug zur Alchemie an sich, oder?
Ja, das ist das ja schon relativ komplex. Das muss man auch teilweise selber halt sehen, ne, damit
genau.
man es richtig versteht. Das ist so diese...
Ja. Es ist halt anders als in den anderen Spielen und ich würde sagen, dadurch ist dies, also wer bisher noch nicht Atelier gespielt hat, aber interessiert ist, das ist ein guter Einstiegspunkt, weil es halt etwas weniger komplex als in den anderen Teilen ist. Ich sag mal, es ist zugänglicher. Weniger komplex würde ich jetzt nicht behaupten, weil man kann da gerade später sehr viel rausholen bei, auch durch den richtigen Einsatz der Zutaten und so weiter. Mhm. Aber es ist aus verschiedenen Gründen, auch aufgrund des Kampfsystems, aufgrund der Art des ganzen Spiels, ist es das zugänglichste. Und da hilft halt diese Art des Alchemiesystems auch. Genau. Was ich auch noch ansprechen möchte, weil ich habe es ja schon erwähnt, man kann zelten. Das ist dann in Lagern möglich. Mhm. Da kann man dann kochen und sich ausruhen. Nahrung, die man kocht, bringt halt Vorteile dann für eine gewisse Zeit. Außerdem kann man an bestimmten Orten, die man meistens dann freischaltet, wenn ein Gebiet gereinigt wurde, ein Mana-Gebiet, Häuser bauen. Ja, es gibt okay. wirklich einen kompletten ja. Baumodus.
Ah, okay. Ja, den habe ich ja nur bis jetzt im Atelier selber gesehen, aber man kann dann tatsächlich auch ganze Häuser, okay, verstehe.
Genau, man kann nicht nur Gegenstände wie einen Tisch oder einen, also sowas bauen, um dann das Atelier zu schmücken oder was weiß ich. Nein, man kann wirklich komplette Häuser, es gibt Vorlagen, man kann aber auch Wände, Säulen, Dach bauen. Und dann Möbel, die man halt, ich muss sagen, was man freigeschaltet hat. Man schaltet mit der Zeit durch Missionen und so Sachen frei. Mhm. Das kann man dann wirklich sich ein eigenes Haus bauen, das dann auch als Basis dient. Und der Komfort dieses Dings hat auch dann so einen gewissen Einfluss auf die Zufriedenheit der Expedition. Wobei das jetzt wiederum nicht den großen Einfluss auf das Spiel hat. Das ist einfach nur so ein Gimmick, sag ich mal.
Ja, klar.
Das Hausbauen es funktioniert recht ordentlich. Nicht perfekt, aber recht ordentlich. Ist auch ganz lustig und man kann halt da auch dann einen neuen Alchemieplatz jederzeit platzieren. Auch jederzeit wieder einsammeln und mitnehmen, dass man immer einen dabei hat. Damit man den im Lager oder halt bei einem neuen Haus wieder platzieren kann, ohne einen neuen bauen zu müssen. Ja. Also durch die Komfortstufe hält man Boni, muss man dazu sagen. Ja. Natürlich kann man dort auch übernachten und so weiter und so fort. Sich dort mit den anderen Gruppenmitgliedern unterhalten, die in dem Gebäude rumstehen und so. Ja, es ist ein nettes System, das sie da hinzugefügt haben. Jetzt nichts, was man zwingend bräuchte, aber schon ganz nett. Ja. Auch wenn man jederzeit umbauen kann und so weiter und so fort. Da kann man schon recht coole Gebäude mitbauen, muss man sagen. Also das ist auch mehrstöckig und so weiter und auch mit sehr viel Verzierungen und so.
Ah, okay, also das ist dann, je nachdem, wie weit man dann ist. Also du sagst ja, je besser das Haus ausgestattet ist, desto mehr Boni kriegt man dann auch.
Ganz
also
genau.
Okay, ja. Verstehe.
Ja. Also das geht wirklich dann auch so weit, dass, was weiß ich, du baust dir ein Haus mit einer Schmiede, also du kannst auch eine Schmiede irgendwann bauen, die du dann benutzen kannst, und mit einem Atelierplatz baust dir aber auch so eine Art Terrasse über dem Bodenbereich, also aber du baust dir unten mit speziellen Boden einen offenen Bereich, eine Art Arbeitsplatz außerhalb des Hauses, baust darüber eine Terrasse, einen Balkon oder so, der von drinnen aber auch über eine Treppe erreichbar ist. Und da kannst du dann, du kannst dir Tische hinstellen, Stühle, Sonnenschirme, du kannst die Tür mit so einem Blumenbogen verzieren, du kannst über Blumen stellen, du kannst Straßenlaternen hinstellen, verschiedene Lampen ins Gebäude packen, damit du Licht hast, Bücherregale aufstellen, Betten in verschiedener Qualitätsstufe, Stühle, Sessel, Bilder, alle mögliche Verzierungen, natürlich auch alles, was du brauchst, um Alchemie zu betreiben, also um Rezepte zu erforschen, zu synthetisieren. Also da kannst du echt einiges mitmachen in diesem Modus und schaltest mit der Zeit dann auch immer mehr frei. Das ist schon, muss ich sagen, es ist nett, ja, es ist schon nicht schlecht. Stimme ich dir zu. Also das ist schon ein ganz cooles System. Da kann man auch, ja, und es gibt dann einige solche Barplätze. Also da schaltet man immer wieder mal neue frei. Ja.
Okay, das ist natürlich wirklich, wirklich nett.
Ja. Was auch noch erwähnt werden muss, natürlich, sind die Quests. Weil Quests sind im Rollenspiel ja mit immer am wichtigsten. Es gibt natürlich die Hauptquests. Die sind logischerweise zentral. Dann gibt es Nebenquests, die wirklich auch eine Geschichte erzählen. Die man oft auch im Zuge der Hauptquest bekommt oder die Einfluss auf die Hauptquest haben. Manchmal muss man auch welche davon erfüllen, um dann in der Hauptquest überhaupt weiterzukommen. Es gibt Charakterquests, die hängen damit zusammen, wie gut die Beziehung von Jumia zu ihren Begleitern ist. Dann gibt es halt, diese Quests können auch einfach nur ein Gespräch kurz sein. Einfach nur eine Sequenz, in dem sich die Charaktere unterhalten und fertig ist, man keine Aufgabe erfüllen muss. Manchmal muss man aber auch dann, was weiß ich, in einem bestimmten Bereich zwei, drei Betten platzieren, um einen Ruheort einzurichten im Lager, weil die Expedition hat ja auch ihr Lager. Oder man muss jemanden finden oder einen Gegenstand überbringen. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Und dann gibt es halt die Aufträge. Das sind halt wirklich eher so, ich sag mal, ich brauche drei Steine, bring mir drei Steine. Ich brauche fünf Holz, ums Dach zu reparieren, bring mir fünf Holz. Hast du was zu essen für mich? Hast du die Aufgabe erfüllt? Und ich sag mal, nutzt die Schnellreise oder bist lange genug von dem Ort weg, ist derselbe Auftrag wieder da. Meistens von derselben Person. Es gibt dann auch so Sachen wie gefährliche Monster. Die tauchen zufällig auf. Du bist gerade in der Welt unterwegs. Auf einmal kriegst du den Anzeige, Auftrag begonnen, gefährliches Monster. Und dann ist irgendwo in der Umgebung ein gefährliches Monster, das du angreifen kannst, um das halt zu besiegen. Das ist dann eine einfach größere, gefährliche Art eines Gegners. Und wenn du den besiegst, bekommst du halt dann eine Belohnung.
Naja, aber das ist ja dann auch wie in den alten Atelier-Spielen auch, dass sich diese simplen Quests dann halt immer wieder wiederholen. Ne? Wo du dann eigentlich, die du danach irgendwie ignorieren kannst letztendlich, aber wo es halt darum geht, dass du einfach Geld verdienen kannst. Oder in den älteren Spielen ging es ja noch viel mehr darum, da waren ja noch diese Time-Limits und so da drin, ne? Dass man da irgendwie Zeitlimits hatte, um gewisse Summe an Geld zu verdienen.
Ja, genau, oder halt, was weiß ich, die Prüfung irgendwelche Gegenstände oder sowas.
Genau.
Ja, das haben sie ja dann mit Sophie 1. Im ersten Atelier Sophie damals wurde sie abgeschafft. Da gab es ja kein Zeitlimit mehr. Da gab es dann für einige Quests noch ein Zeitlimit. Atelier 4 hat das dann wieder eingeführt, aber nur die Hälfte des Spiels ungefähr, weil sie musste einfach nur bis zur Hauptstadt kommen und dort ihre Alchemieprüfung abzulegen. Wenn man das geschafft hatte, war man frei und konnte das Spiel auch wieder komplett ohne Zeitdruck weiterspielen, weil die Story noch nicht vorbei war. Und ich glaube, danach gab es das gar nicht mehr in keinem Spiel. Höchstens noch für Quests, dass Quests nur so ein paar Tage da waren, um sie zu erfüllen oder sowas. Aber sonst haben sie das Zeitsystem, meine ich, danach komplett abgeschafft gehabt. Ja. Atelier Marie Remake hat es noch, hat aber auch einen Modus ohne diesen Zeitdruck. Ich denke, dass der nicht mehr zeitgemäß ist. Also Jumia hat es ja auch überhaupt nicht, dieses Zeitdrucksystem. Du kannst da dir Zeit nehmen, wie du willst. Würde auch zum Open-World-Konzept überhaupt nicht passen, sage ich ganz klar.
Nee, es geht ja wirklich da um die Erforschung jetzt hier bei Jumia und so und ist weniger darum, irgendwie seinen Alchemie-Shop am Leben zu erhalten oder so.
Ja. Was ich noch sagen wollte, das ist also ein weiteres Gameplay-Element, das wir nicht vergessen dürfen, ist die Charakterentwicklung.
Natürlich.
Die ist ja auch wichtig. Ich meine, wir sammeln natürlich Erfahrungspunkte und steigen im Level auf. Es ist ein japanisches Rollenspiel.
Natürlich.
Es ist ein Rollenspiel. Ich denke, das ist jetzt nicht die größte Überraschung für die meisten, dass es das gibt. Weil ist einfach das Genre. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten zur Verbesserung. Zum Beispiel, das ist einer der Punkte, die du wahrscheinlich dann als diese typische Open-World-Beschäftigung ansiehst, in gewisser Weise ist es das auch, die Gebetsschreine.
Ach so, ja.
Die findet man in der Open World, kann sie dann aktivieren und dann muss man Relaisstationen aktivieren. Entweder eine, zwei oder drei ist, glaube ich, das Maximum. Ich kann auch sein, dass es vier gibt, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder sogar fünf. Die sind dann aber mit einem Energiestrahl, sind die verbunden. Das heißt, man muss nur der roten Linie folgen und findet die dann auch relativ einfach. Kann auch ein bisschen weiter entfernt sein, aber ist meistens jetzt nicht so das große Problem. Hat man die alle aktiviert, ist der Gebetsschrei wieder aktiv. Dann muss man zu dem wieder zurückgehen, um ihn zu aktivieren. Und das ermöglicht dann eine von drei, ich will es ja nicht Fähigkeiten nennen, aber eine von drei Verbesserungen zu aktivieren. Geht pro Gebetsschrei wirklich nur eine. Und kostet auch was. Und diese Sachen braucht man auch, also das, was man da ausgibt, ich weiß gar nicht mehr, das sind so Energiekristalle, die sind die, die man auch in diesen kleinen Podest mit dem Kristall oben drüber freischaltet und auch auf andere Weise erhält. Von denen muss man dann welche investieren, um das zu aktivieren. Hängt davon ab, was man aktiviert, wie viele man davon braucht. Hier erhöht man zum Beispiel die Maximalenergie, die in diesem Fläschchen von Yumiya gesammelt wird, die man braucht, um im Feld zu synthetisieren oder in die Magiebereichen unterwegs zu sein, in Mana-Bereichen unterwegs zu sein. Aber es gibt auch andere Sachen, die man dort, ich weiß ja nicht mehr genau, was man da alles erhöhen kann. Es gibt noch verschiedene andere Sachen, die man da verbessert. Wie gut man den Mana-Bereichen wegsteckt und solche Sachen. Also da schaltet man verschiedene Sachen frei. Und das ist halt auch schon, da haben sie in die Open World im Endeffekt die Verbesserung der Charaktere bzw. der Spielmechaniken involviert. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Und auch diese Energiekristalle, diese Schreine, die man, diese Podeste mit dem Kristall oben drüber, die man aktiviert, bringen ja in dem Sinne was, weil man einmal hierfür diese Kristalle erhält, die man da braucht.
Ja.
Die man auch für bestimmte, wie gesagt, Alchemie-Sachen braucht. Und halt Energie auflädt. Also die Energie, die Yumiya braucht für Synthese und den ganzen Kram.
Ja.
Ja. Ja, genau. Ich überlege gerade, es gibt noch mehr Charakterentwicklung. Mir fällt nur gerade nicht genau ein, was es alles gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen her. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es überhaupt wirklich noch was gab. Ich meine, es gibt noch was und ich würde gerne natürlich nichts Falsches erzählen. Deswegen verzeiht mir, es ist jetzt auch eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe.
Aber es war jetzt schon mal ein ganz guter Einblick, jetzt würde ich mal sagen. Ne?
Ja. So in die, ich würde auch eigentlich gerne nachschauen. Ich habe das Spiel nämlich nebenbei. Habe das Problem, dass da jetzt ein Tutorial angezeigt wird, dass ich mir wieder nicht weg. Das ist so ein Problem. Ich habe ein paar Bugs schon im Spiel gehabt. Damit können wir ja fließend zur technischen Seite übergehen.
Ja.
Also ich hatte schon einige Bugs in dem Spiel mittlerweile, leider. Jetzt gerade im Live-Betrieb, gerade als ich es anmache, komme ich nicht weiter. Ich hänge jetzt in so eine, da ist eine Tutorial-Anzeige, die ich eigentlich mit A wegdrücken sollte und es reagiert nicht.
Ach.
Also muss ich das Spiel schließen und neu starten. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert und ich nicht einen anderen Spielstand laden muss. Ich hatte auch schon, dass das Spiel abgestürzt ist. Man muss sagen, in der Zwischenzeit sind ein paar Patches erschienen. Es kann auch sein, dass einige der Bugs, von denen ich jetzt erzähle, gar nicht mehr auftreten. Ist unschön sowas, sage ich mal. Dann muss man leider sagen, auf der Switch läuft das Spiel jetzt nicht unbedingt perfekt. Grafisch im Vergleich zu PS5 hat, also ich sage, du kannst mit der PS5 am besten vergleichen, weil ich das auch gespielt habe auf der PS5. Sind die Abschnitte schon sichtbar? Performance ist noch deutlicher, also das Spiel läuft nicht konstant in 30 FPS. Teilweise merkt man schon die Slowdowns, da merkt man schon, dass es nicht auf 30 FPS läuft. Es kann auch ruckeln. Ich hatte auch schon das Problem, dass wenn ich zum Beispiel eine Treppe hochgelaufen bin und dann über den Seitenrand gesprungen bin, um halt direkt auf die nächste Ebene zu kommen sozusagen, dass dann das Spiel eingefroren ist.
Ach krass.
Also dann hat es so ein paar, so 10, 20 Sekunden gedauert und dann ist das Spiel weitergelaufen. Yume ist halt einfach runtergefallen.
Jetzt auf der Switch.
Und ich konnte mich wieder bewegen.
Oder?
Das ist der Switch. Reine Switch-Sache.
Ja, das ist natürlich schade, aber letztlich
da musste irgendwie. Es so viel laden.
Ne, das ist ja bei vielen so in der letzten Zeit, dass da jetzt die Performance nicht so der Riesenbrüller.
Genau, man merkt dem Spiel einfach an, dass es technisch. Mein Riser war schon technisch ein guter Schritt für die Reihe, also Riser 3 meine ich jetzt. Aber dieses Spiel ist jetzt nochmal ein deutlich größerer Schritt für die Reihe geworden. Also nochmal im Vergleich zu Riser 3. Und ich glaube, die Switch kommt damit nicht klar. Ich hoffe wirklich inständig darauf, dass ich ein Patch geben wird für die Switch 2 für dieses Spiel. Und dass nicht der Weg gegangen wird, den Konami bei Sokoden anscheinend geht, dass der Spielstand der Switch-Version nicht mit der Version der Switch 2 kompatibel ist.
Ist auch cool, das, weil ich auch sehr seltsam finde, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Und deswegen, also ich hoffe sehr darauf, dass ich das Spiel auf der Switch 2 besser spielen kann, weil ich bin bei der Atelier-Reihe immer so, ich möchte gerne im Handheld-Modus spielen.
Definitiv, definitiv. Das ist
Ich wollte
nur sagen, dass die Atelier-Spiele so ein bisschen, gerade solche Spiele, die so viel mit so Sammeln und Erforschen und so zu tun haben, genauso wie so Dungeon-Crawler, spiele ich auch immer sehr gerne im Handheld-Modus. Also das ist,
ja, ganz
das
genau.
Das ist irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, das bietet sich halt an, auch so zwischendurch mal zu machen, dann wieder wegzulegen oder so.
Ja, das ist genau der Punkt. Und früher, also man muss sagen, bei dem Spiel ist es am wenigsten, sag ich mal, ist es für mich jetzt am wenigsten schlimm, nenne ich es jetzt mal, weil die Alchemie nicht mehr so eine große Rolle spielt. Bei den anderen Spielen bin ich so oft, ich habe das Ding in die Hand genommen, im Handheld-Modus, abends noch und habe, keine Ahnung, ein, zwei Stunden wirklich fast nur Alchemie-Kram betrieben.
Genau.
Das brauche ich halt jetzt nicht mehr. Aber ich kann jetzt doch noch mal was zu der anderen Charakterentwicklung sagen.
Ja.
Es gibt Fertigkeitsbäume, ich glaube 3 Stück. Und zwar einmal den für Synthese. Da wird halt alles, was zur Synthese gehört, freigeschaltet. Da schaltet man auch drüber frei, dass die Obergrenze für Qualität von synthetisierten Gegenständen erhöht wird. Also, dass die nicht bei 100 liegt, sondern bei 200, 300, 500 oder so. Und andere Sachen. Also, darüber verbessert man halt die Synthese. Dann Erkundung. Dürfte selbsterklärend sein. Hat auch sehr viel Einfluss darauf, welche Qualität oder wie viele Materialien man sammelt. Oder wie viel Riser tragen kann. Übrigens noch so ein Punkt. Ich hatte bisher ganz selten, dass das Inventar von Yumiya, nicht Riser, von Yumiya voll ist.
Das passiert auch.
Ja, aber das in anderen Spielen war das regelmäßig, dass ich Inventar voll, ich konnte keine Materialien mehr sammeln. Das habe ich in dem Spiel so gut wie nie.
Das ist schon ein Vorteil, ne?
Gerade
so ein Spiel, wo man halt so viel Kram dauernd einsammelt, sollte das schon gegeben sein, dass das Inventar nicht direkt voll wird.
Ganz genau. Ist, ne? Und ich meine, man muss halt in den anderen Spielen sich größere Inventare herstellen, freischalten und so weiter. Hier hat man halt von einmal, kann auch weitere freischalten, also man kann das auch erhöhen. Aber es ist für mich halt nie das große Problem gewesen. Auch weil man sehr oft an Orte kommt, an denen es dann automatisch eingelagert wird. Das kann ich bei jedem Haus, sofern du dann eine Lagerkiste hinstellst, wird es eingelagert, in jedem Haus, das du baust.
Ah ja.
Und das sorgt halt dafür, dass du sehr schnell, sehr oft einlagerst. Bei Erkundung schaltest du aber auch so Sachen frei, wie die Wirkung des Essens, also wie lange die Effektdauer von Essen ist, wenn du gezeltet hast, und solche Sachen. Und dann gibt's noch Kampf. Da wird dann halt sowas wie die Aktion mit Freunden, also dass dann man gemeinsam mit anderen Charakteren agiert, die Beuterate wird erhöht, und solche Sachen. Die Erfahrungspunkte, die man erhält, also da schaltet man solche Sachen frei. Für die Fähigkeiten braucht man übrigens neben den Fertigkeitspunkten, die man halt freischaltet, die verdient man sich einmal durch Levelaufstiege, aber auch durch Quests. braucht man da auch diese Energieprismen. Die heißen übrigens Energieprismen, die Dinger, die man an diesen Schreinen auch einsetzen kann. Und die braucht man hier auch, um die späteren Fähigkeiten freizuschalten. Da braucht man dann, keine Ahnung, 750 Fertigkeitspunkte und 5 Energieprismen, um die Fertigkeit freizuschalten. Also muss man da halt auch überlegen, für was setzt man jetzt das Energieprisma ein. Spart man lieber auf eine bestimmte Fertigkeit im Fähigkeitenbaum, also im Fertigkeitenbaum, oder geht man lieber an den Schrein und schaltet sich dort irgendwas frei. Ja. Ich glaube, da kann man auch Verbesserungen für das, ich nenne es jetzt mal Fahrzeug, wurde in Trailern schon gezeigt auf Screenshots, also wenn man da sich auch nur die Webseite anschaut, sieht man das sehr, sehr schnell, dass Riser später ein Fahrzeug hat, mit dem man durch die Umwelt fahren kann. Genau. Was ich jetzt nicht so oft benutzt habe, da schaltet man auch dann Verbesserungen für an diesen Gebetsschreien frei, zum Beispiel, dass das Ding dann springen kann, weil Riser kann in diesem Spiel springen und sehr, sehr früh auch Doppelsprung, wenn nicht sogar von Anfang an. Also viele Sachen, die man in alten Spielen für die Fortbewegung erst entwickeln musste, sind hier sehr von Anfang an dabei. Der Doppelsprung, Tauchen meine ich auch, also so verschiedene Sachen, die man halt wirklich erst freischalten musste, hat man in dem Spiel eigentlich von Anfang an.
Weil man sehr, halt auch, sehr früh. Genau, weil es halt auch sehr, also setzt halt sehr früh ja darauf, dass man da möglichst viele Tools hat, um die Gegend zu erkunden, weil das halt
ganz genau
der Hauptteil
ja. ist. Ne? Und einiges schaltet man auch über die Forschungsarbeit frei. Die bekommt man im Laufe der Hauptstory automatisch. Da geht es dann darum, dass man bestimmte kleine Aufgaben erfüllt. Das sind wirklich dann Sachen, die man nebenbei erfüllt, wie besiege 5 Punis oder 5 blaue Punis oder verwende eine bestimmte Fertigkeit von einem Charakter in einer bestimmten Anzahl oder sowas in der Richtung. Mhm. Oder öffne so und so viele Schatztruhen in der Region, weil die Forschungsarbeit ist immer an die Region gebunden. Und wenn man davon dann genug hat, kriegt man dann Belohnung, die an den Prozentfortschritt gebunden ist. Ich glaube, alle 10% kriegt man da was. Schaltet halt dann auch bestimmte Sachen frei, wie den Picknickkorb, damit man dann halt an Lagern essen kann, das Camping-Set, glaube ich, das erste Mal sogar freischaltet. Dann bestimmte Handelssachen werden freigeschaltet, Baugebiete, Köder fürs Angeln, sowas halt dann in der Richtung. Neue Blaupausen fürs Häuser bauen, Fertigkeitspunkte kann man darüber bekommen. Und neue Aufgaben bekommt man halt dann, wenn man die alten abgegeben hat. So kann man das halt, wenn man alles abgeschlossen hat, kriegt man was ganz Besonderes. Meistens ein Rezept für neue Munition für Yumiya.
Genau, da kann man ja auch nochmal sagen, diese Munition ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt auch zum Beispiel Scan-Munition, mit denen man sich dann die Werte von den Gegnern angucken kann und sowas. Ne? Also so ganz unterschiedliche Sachen, die sie dann benutzen kann mit ihrem Gewehr.
Ganz genau. Und leider muss ich sagen, bei der Forschungsarbeit hatte ich ein Problem. Ich habe noch nicht nachgeschaut, ob das mittlerweile behoben wurde, weil es gab nochmal einen größeren Patch, das weiß ich.
Ah ja, okay.
Und zwar, ich habe ja schon erzählt, dass die Open World in mehrere Regionen eingeteilt ist. Hier trickst das Spiel übrigens ein bisschen, was die Bedingungen der Technik. Und zwar sind diese Regionen, die sind groß, und denen bewegt man sich auch frei, aber der Übergang von einer Region in die andere Region ist mit einem Schlauchgebiet verbunden. Das heißt, du hast keinen Open-World-Übergang, du hast dann wirklich eher so einen Schlauch oder zumindest einen etwas kleineren Bereich, der den Übergang darstellt. Und das ist immer so. Jedes Gebiet, das ins andere übergeht, ist dann halt eher so ein schmalerer Levelbereich, der sehr abgegrenzt ist, durch den auch die Weitsicht dann komplett durch Schlucht oder sowas eingeht. Zum Beispiel die Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Gebiet ist eine Schlucht.
Ah ja, okay.
Und das dient dazu, dass dieser das Laven, was im Hintergrund stattfindet, vom neuen Gebiet unterdrückt wird.
Genau, das hat man ja auch, keine Ahnung, das hat man ja auch in den anderen Spielen, keine Ahnung, immer diese Szenen, wenn sich die Charaktere durch irgendwelche engen Passagen quetschen müssen. Das,
zum Beispiel.
Ne, das hat
man hier läuft man halt wirklich eine relativ lange Schlucht entlang.
Ah ja, okay.
Das fällt besonders dann auf, wenn man von einem Gebiet ins andere schnell reist, weil da man überall Schnellreisepunkte, da man hat wirklich viele Schnellreisepunkte. Und man muss auch sagen, die Karte ist schon sehr voll, wenn man sich da mal so umschaut, aber wie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm, wie man erwartet, weil vieles davon sind halt wirklich Sammelplätze oder Monsternester. Aber wenn man dann schnell reist von einem Gebiet ins andere, dann merkt man an der Ladezeit diesen Übergang, der normalerweise durch den Schlauch unterdrückt, wenn man das erste Mal ins neue Gebiet geht. Weil während das Spiel, wenn man innerhalb einer Region reist, eher kurz lädt oder vergleichsweise kurz, dauert die Ladezeit zwischen zwei unterschiedlichen Gebieten teilweise schon etwas länger.
Mhm.
Ja. Die längste Ladezeit hat man übrigens, wenn man das Spiel startet. Bevor überhaupt Logo von Koei Tecmo kommt, lädt das Spiel erstmal 20 Sekunden.
Das ist mir auch aufgefallen. Weil das ist ja schon relativ ungewöhnlich heutzutage.
Ja, also es hat. Das ist auch so, ist halt so ein Punkt bei dem Spiel. Es lädt dann erstmal sehr lange. Mhm. Gut, ich habe jetzt nochmal die ganzen anderen Sachen erwähnt. Jetzt bin ich dann doch immer ein bisschen zur Technik. Also wie gesagt, grafisch muss man halt Abstriche hinnehmen im Vergleich zu anderen Spielen. Ich finde es trotzdem jetzt nicht unhübsch.
Nö, es ist die Charaktermodelle, die sehen ja immer gut aus, finde ich, bei den
Atelier-Spielen, genau.
Auch wegen dem, weil das Design immer sehr, sehr ansprechend ist, so was so, keine Ahnung, Aussehen, Klamotten und so angeht. Deshalb, ja, genau, also da ist, finde ich, jetzt gar nicht so. Also nur halt die Umgebungsgrafik gegebenenfalls, ne?
Ja. Da fallen halt dann matschige Texturen, fehlende Details oder sowas auf.
Mhm.
Alles im Rahmen, kennt man aus vorherigen Riser-Spielen, fällt in der PS5-Version teilweise nicht ganz so stark aus. Aber auch da würde ich jetzt nicht vom schönsten Spiel sprechen. Aber es hat schon einen grafischen Vorsprung im Vergleich zur Switch-Version. Technisch ist ja eh die Performance der größere Fortschritt.
Mhm.
Wie gesagt, Bugs sind noch drinnen. Ich glaube aber, den Forschungsbug, von dem ich noch erzählt, also dass ich die Forschungsergebnisse von der ersten Region erzählen, ich konnte die Forschungsergebnisse von der ersten Region nicht mehr abgeben, weil ich schon in der zweiten Region war. Und der Charakter, bei dem ich die abgebe, dadurch in der zweiten Region war, aber nicht mehr in der ersten Region. Und in der zweiten Region nimmt er die Ergebnisse von der ersten nicht mehr an.
Ach, ist ja doof.
Ja, aber der neue Patch hat genau das behoben. Der Charakter ist jetzt in beiden Regionen anzutreffen.
Ah, okay.
Dadurch kannst du das jetzt trotzdem weiterhin abgeben. Ja.
Das ist ja schon gut.
Was auch sehr wichtig ist, weil angeln kann man, glaube ich, erst, wenn man im ersten Gebiet genug Forschung abgegeben hat. Ich glaube, das ist die vierte Belohnung, die man darüber bekommt. Und ansonsten habe ich bisher noch kein Köderrezept. Also noch nicht, nein, meine ich, sondern man kriegt sehr lange kein Köderrezept. Man ist halt an dieses Ding gebunden, wenn man früh angeln will. Und dann hat man Aufgaben, bei denen man Fisch braucht. Das heißt, man muss auf irgendeine andere Weise an Fisch rankommen, weil man nicht angeln kann, wenn man das Ding nicht mehr abgeben kann. Weil man sich halt auf die Story und nicht auf die Nebenquests konzentriert hat. Ja, aber den Fehler haben sie behoben. Das heißt, sie werden auch andere Fehler behoben haben, denke ich. Ansonsten Soundtrack finde ich wieder gut. Schöne Musik, schön atmosphärisches Spiel auch wieder. Wie gesagt, man kann es auf der Switch spielen, wenn man mit den technischen Abstrichen klarkommt. Ich finde die jetzt auch nicht so schlimm. Ich spiele das Spiel gerne auf der Switch.
Mhm.
Wie gesagt, ich hoffe halt bei der bei der Switch 2 auf ein Update, dass es dann besser läuft und sei es wirklich nur so ein kleines Update, dass einfach nur die Performance ein bisschen besser ist. Das Spiel muss gar nicht besser aussehen, das brauche ich nicht zwingend. Ich würde sagen, kommen wir zum Fazit. Willst du ein kurzes Fazit ziehen?
Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt. Ich habe jetzt erstmal hauptsächlich die Demo gespielt. Ne? Die ist ja, wo man ja sagen muss, wer es gerne mal ausprobieren möchte, der kann sich die Demo auf jeden Fall mal angucken. Die ist recht umfangreich. Also man kann da neben dem Prolog auch schon den Anfang des Spiels sich mal angucken und auch mit der Alchemie und so weiter schon mal ein bisschen experimentieren. Wie gesagt, die Atelier-Spiele, die finde ich immer so ein bisschen so Comfort-Food. Das ist bei mir so ähnlich so wie auch die Trails-Reihe, ist einfach so nett irgendwie, so. Man fühlt sich direkt da irgendwie so drin und gerade jetzt ACD ist auch nicht so anstrengend und so, da kann man immer mal so ein bisschen drin verlieren und da mit der Alchemie ein bisschen rumexperimentieren und so. Wie gesagt, ist das hier ein bisschen weniger, finde ich auch ein bisschen schade. Aber mein erster Eindruck ist eigentlich ganz, ganz gut. Bei mir. Wie siehst du das denn als langjähriger, wirklicher Fan der Reihe? jetzt.
Also ich mag das Spiel, ich spiele es sehr, sehr gerne. Es ist für mich ein tolles JRPG und auch ein gutes Atelier-Spiel. Es gefällt mir nicht ganz so gut wie jetzt das letzte Riser-Spiel. Das hängt aber nicht nur mit den Spielmechaniken zusammen. Ich würde mir mehr präsentere Alchemie wünschen, bin ich ganz ehrlich. Gerade am Anfang des Spiels. Später wird es ja dann noch ein bisschen besser, aber ich würde mir eine präsentere, häufiger, und das muss ja gar nicht so komplex sein wie dann in Riser, dass man hin und her und so weiter, sondern einfach nur, wir brauchen jetzt hier einen bestimmten Gegenstand. Yumiya kommt auf das Rezept, man erforscht das Rezept und stellt es her, geht an den Ort zurück und kann es dort einsetzen. Das würde mir schon reichen, einfach, dass man merkt, die Alchemie spielt eine Rolle. Das passiert mir zu selten, wird zu stark an dieses Mana-Beeinflussen gebunden, was auch in Ordnung ist. Kampfsystem mag ich sehr gerne, also mag ich wirklich. Ich mag die Story, ich mag die Welt, ich mag die Charaktere. Ich mag auch Yumiya. Sie kommt für mich jetzt nicht ganz an Riser ran. Riser ist für mich bisher, sie ist schon eine meiner Lieblingscharaktere in der Reihe Riser. Aber ich mag auch Yumiya, sie ist anders. Das finde ich gut, dass sie sich ein bisschen von Riser absetzt. Und auch sie ist sehr interessant. Auch die anderen Charaktere haben sehr interessante Aspekte, teilweise sogar einige sehr, sehr, wie ich finde, düstere Vergangenheit und so weiter, auf die eingegangen wird. Also das ist teilweise schon ein bisschen nicht ohne, was die erlebt haben und wenn das da so drauf eingegangen wird und so. Finde ich auch sehr gut. Also nee, ich mag es, ist ein sehr gutes JRPG und ich finde auch ein sehr gutes Atelierspiel zum Einsteigen. Auch weil, und das muss ich noch betonen, es das erste Atelierspiel ist, das deutsche Texte bekommen hat.
Stimmt, das war das richtig. Das sollte man auch auf jeden Fall noch erwähnen. Ja.
Die Sprachausgabe ist ausschließlich Japanisch. Also zu Englischen, die sie noch bei, ich weiß gar nicht, welchem Teil sie erstmal Englisch hatten. Ich glaube, Riser 1 war, glaube ich, das erste, das kein Englisch mehr hatte, nachdem sie mit Englisch angefangen hatten. Das ist nicht zurück. Also sie produzieren keine englische Sprachausgabe. Man hat ausschließlich japanische Sprachausgabe. Aber dafür multilinguale Texte. Ich weiß nicht, welche Sprachen alles. Ich glaube, Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch sind definitiv dabei.
Die üblichen Verdächtigen.
Ja, ich bin mir jetzt, ich kann ja nachgucken, ich habe es ja offen. Also Japanisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Russisch sind vorhanden.
Okay.
Ja. Also die kann man in verschiedenen Sprachen damit spielen, finde ich sehr, sehr gut, mag ich. Es gibt natürlich auch wieder DLC. Ist immer schon bei der Reihe. Ist
Kostüme oder was anderes auch?
Ja, es gibt Kostüme. Die sind allerdings aktuell gar nicht kaufbar, soweit ich das sehe, nicht alle zumindest, aber ja, es gibt Kostüme, es gibt also diese kosmetischen, die auch teilweise meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer sind, also wenn du für Victor das eine Charaktere ein neues Kostüm willst, kostet das 2,99.
Oh, ist schon ordentlich, ja.
Es gibt auch andere, zum Beispiel Zusatzkarte, also man muss sagen, dass nicht alle Artikel davon schon erschienen sind, die kommen zum Teil erst noch. Zum Beispiel wird es bis Ende Oktober noch Zusatzkarten geben, also Zusatzkarte 1 zum Beispiel kostet dann 5 Euro, hat eine neue Karte und eine neue Geschichte,
die sich
um diese Karte dann dreht. Das ist auch alles im Season Pass dann, soweit ich weiß, enthalten. Wie viel der Season Pass kostet, weiß ich jetzt gar nicht, weil es mal wieder typisch Atelierreihe ist, dass man den auf der Nintendo-Webseite nicht findet, gelistet. Weswegen ich schon wieder die Befürchtung habe, das wäre so auch so ein Ding, was die schon häufiger mit der Reihe hatten, dass der Season Pass nur in der ultimativen Edition drin ist und nicht einzeln kaufbar ist.
Ach so, was machst du? Ansonsten musst du die dann einzeln kaufen, oder?
Genau.
Ach ganz so. Genau.
Und das befürchte ich gerade so ein bisschen. Das wäre, also bei Atelier Marie Remake konnte man den einzeln kaufen. Deswegen hoffe ich, dass der noch kommt und dass es einfach noch nicht geht, weil keine Inhalte da sind, außer, was weiß ich, die kostenlos sind. Ich weiß aber nicht sicher. Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man den auch nur über den eShop auf der Switch kaufen und nicht auf der Webseite. Vielleicht ist es schlichtweg eine Sache der Webseite bei Nintendo, also bei Nintendo-Webseite, weiß ich wie gesagt nicht. Ja. Aber um mein Fazit abzuschließen nochmal, sehr schönes Spiel, sehr schönes JRPG, sollten auch Anfänger einsteigen. Ja, wir sind schon länger im Podcast, als ich gedacht hätte, bin ich ehrlich. Ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz auf die Zukunft eingehen, weil ich es ja angeteasert habe am Anfang des Podcasts, dass wir Wrestleriana, die Hauptfigur aus Atelier Wrestleriana Forgotten Alchemy and the Liberator of Polar Night aus dem Mobile-Spiel, wiedersehen werden. Mhm. Und zwar soll noch dieses Jahr, 2025, nach momentanem Stand, Atelier Wrestleriana the Red Alchemist and the White Guardian für Switch, PS5, PS4 und PC und ich hoffe dann auch für Switch 2 erscheinen. Also im Endeffekt ein Spiel mit der Hauptfigur aus diesem Mobile-Spiel für die Konsolen.
Ah, okay.
Ich denke dann aber auch etwas eigenständiger. Ich bin mal gespannt, wie viel sie von dem Mobile-Spiel nutzen, weil das Mobile-Spiel nutzt ja sehr stark dieses typische Mobile-Ding, dass auch verschiedene andere Charaktere auftauchen. Also im Atelier von Wrestleriana und ihrer Meisterin tauchen ja dann die ganzen Charaktere aus allen möglichen Spielen auf. Also da war dann Ryza, da war Sophie, da war weiß Firis, wer auch immer alles da war am Ende. Also kamen ja die ganzen, alle möglichen Charaktere dahin.
Richtig.
Mhm. Und kennt man ja aus Mobile-Spielen. Und das wird hier dann nicht der Fall sein, denke ich. Gibt es auch einen ersten Teaser zu bereits zu dem Spiel? Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen klassischer wird, weil sie an dieses Mobile-Spiel anknüpfen. Mhm. Also auch was Alchemie angeht. Bei Yumiya bin ich mal gespannt, ob eine Fortsetzung kommt. Das soll wohl von den vom Erfolg abhängen, also ob da eine direkte Fortsetzung mit Yumiya kommt. Ich denke, eine Trilogie werden sie schon wieder damit begründen wollen. Das ist eigentlich Standard. Dass sie da wieder dann entweder wird es dann die Erinnerung-Trilogie oder die Traum-Trilogie, weil das sind die beiden zentralen Begriffe im Titel. Ich denke, dass der nächste Teil dann einfach Atelier Yumiya oder Atelier wie auch immer, wer halt der Hauptcharakter wird, die Alchemistin der Erinnerungen und das, irgendwas was weiß anderes. Ich was.
Mhm.
Ja, irgendwas anderes dann kommt. Das wäre für mich jetzt am wahrscheinlichsten, das müssen wir mal abwarten. Also vielleicht machen sie auch was komplett Neues. Ich hoffe drauf, dass sie das fortsetzen mit entweder Yumiya oder halt Verbindung zu Yumiya, aber ich freue mich auch schon auf das Wrestleriana-Spiel. Ja. So viel zur Zukunft von der Reihe und damit kommen wir noch ganz schnell zu letzte Woche gespielt. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ach meine Güte, sehr, eigentlich, keine Ahnung, mit, jetzt so die letzten Zeit sind ja so viele gute Spiele rausgekommen, da weiß man gar nicht, was man alles spielen soll. Ich habe hauptsächlich Indiana Jones and the Great Circle gespielt. Das ist ja jetzt auf der PS5 rausgekommen. Vorher hatte ich mit mein PC hat schafft das Spiel definitiv nicht. Und eine Xbox habe ich nicht. Deshalb hat es mich sehr gefreut, dass es jetzt auch auf der PS5 draußen ist. Ich finde es ein super schönes Spiel. Gerade weil es die Atmosphäre von Indiana Jones und auch so den Humor sehr, so extrem gut einfängt und macht auch echt Spaß, da den Charakteren zu folgen und so weiter. Und das Spiel selber macht, finde ich, auch sehr viel Spaß. Ja, Nazis verprügeln ist halt immer lustig. Ja, also auch die Story. Ich bin jetzt gerade relativ am Ende von dieser zweiten großen Gegend da in Ägypten. Und ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Du hast es auch schon gespielt, oder?
Ja, ich habe es auch schon gespielt, vor allem auf der Xbox. Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Ich will es auch auf dem PC spielen, weil ich habe ja durch Play Anywhere kann ich es auch am PC spielen. Mhm. Und da will ich es dann auch nochmal ausprobieren, wie es denn da anders ist. Ich habe es noch nicht durchgespielt, muss ich sagen.
Ah, also, okay.
Ja, ich habe noch was vor mir.
Wie gesagt, ich auch. Also, aber wie gesagt, es fängt das Ganze irgendwie so cool ein, finde ich. Also die haben da sehr ganz, ganz toll. Auch jetzt, ich spiele das, die Sprachausgabe habe ich halt auf Englisch und ich finde auch Troy Baker als Indie sehr gut. Also der macht seine Arbeit da sehr gut. Ich meine, halt Harrison Ford selbst hat es ja auch gelobt, deshalb.
Ja, genau.
Ne?
Ja. Genau hast du noch was gespielt?
Ja, ansonsten habe ich noch Clair Obscur gespielt, Expedition 33. Das ist ja auch jetzt im Moment in aller Munde. Ne? Tolles Spiel, muss ich sagen. Also ich war ja schon sehr angetan von den ersten Trailern und so. Und bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig weit, aber was ich bis jetzt gespielt habe, auch das Kampfsystem und so macht wahnsinnig viel Laune und auch die Charaktere sind interessant und die Story und die Welt sowieso ist halt sehr außergewöhnlich. Du hast es aber, glaube ich, auch gespielt, oder?
Ja, genau. Ich bin jetzt auch noch nicht so super weit, habe aber schon ein paar Stündchen reingesteckt. Macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich mache das Kampfsystem. Die Geschichte und die Welt sind der Hammer. Also für mich ein fantastisches Spiel. Gerade, ich meine, ich war von Anfang an sehr neugierig auf das Spiel.
Ich aber auch, total. Auch ein
sehr kleines Team dahinter. Und also für mich auch es wird definitiv eins der Spiele des Jahres, wenn nicht sogar das Spiel des Jahres.
Glaube ich auch.
Bei verschiedenen also ich denke, bei verschiedenen Awards könnte das Ding abräumen. Also für eins der ganz großen Dinger und wäre auch so eine ganz große Überraschung. Das könnte das Baldur's Gate dieses Jahr werden.
Das könnte sein, ja.
Jahr werden.
Ja, ja.
Mal da, mit dem Blick darauf, dass Baldur's Gate natürlich schon einen größeren Namen vorher hatte.
Klar. Aber das hat ja, also ich meine, das Spiel hat ja relativ auch da, ich wurde ja tatsächlich von dem Oblivion Shadow Drop recht überschattet und hat mir schon gedacht, oh je, das nimmt dem Spiel jetzt da irgendwie den Wind aus dem Segel, aber ganz im Gegenteil. Ne? Das ist ja, hat sich halt sehr gut verkauft bis jetzt auch und sehr gut angekommen.
Man muss sagen, es hat auch ein bisschen vom Game Pass profitiert, das Spiel tatsächlich, weil das irgendwie wohl, weiß gar nicht, war das direkt im Game Pass?
Ja, ich glaube schon,
okay,
ja.
Dann wird es davon auch sehr stark profitiert haben. Auf alle Fälle, es hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch Traumwertung.
Ja.
Also muss man ja auch sagen, die Wertungen sind ja durch die Decke gegangen bei dem Spiel.
Ja, ja.
Oblivion ist natürlich, weil der Shadow Drop, da hätte man sich auch fragen können, ob Microsoft da nicht hätte anders planen können, Microsoft Bethesda. Aber ich glaube, dafür waren sie in der Planung schon zu weit, weil Gerüchte um das Spiel, also um das Remaster gibt es schon lange.
Ja, ewig, ja.
Dann hieß es ja schon vor fast einem Monat, das kommt in der Woche vom 21. April. Dadurch haben viele gedacht, am 21. April, aber nein, es hieß die Woche. Und dann ist es ja knapp eine Woche vor der Präsentation am 22. April, was ja auch der Shadow Drop war, vier Screenshots geleakt worden aus Versehen.
Genau, genau.
Von den Entwicklern selbst, muss man ja sagen. Und damit war eh klar, das, was alle schon wussten, es kommt. Dann war es da, ich habe es auch schon gespielt. Ich bin begeistert. Also ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr gutes Remaster, aber halt vor allem technisch und grafisch. Und es könnte natürlich auch noch besser aussehen. Gerade bei den Gesichtern merkt man halt dann doch noch die Herkunft des Spiels manchmal.
Ich muss sagen, dadurch ist das Spiel aber irgendwie auch sehr sympathisch, weil ich gerade.
Ja, genau, ganz genau. Es hat den Charme des Originals beibehalten.
Und auch diesen
ganzen. Es ist kein Remake, es ist ein Remaster. Das heißt, ja, sie hätten für mich trotzdem ein paar beim Gameplay-Mechanik ein paar Sachen anpassen können. Ich finde zum Beispiel schade, dass es keine Anzeige gibt, welchen Dungeon, also welche Festung, welche Ruine oder so ich abgeschlossen habe, was Skyrim ja hat.
Ja.
Das hätten sie ruhig hinzufügen können, solche Funktionen.
Das wäre jetzt nicht
der große Aufwand gewesen. Es sind so Kleinigkeiten eigentlich, die mich stören. Ansonsten hat mich wieder in seinen Bann gezogen. Ich bin wieder schon seit Stunden wieder drin. Natürlich die Hauptstory nicht so weit gespielt.
Aber ich finde ja richtig, weil ich ja richtig gut finde, irgendwie ist das diese ganzen unfreiwilligen, dieser ganze unfreiwillige Humor, der durch diese ganzen, ich will nicht sagen Bugs, aber durch dieses ganze, so entstehen. Ne, in dem Spiel, also früher schon entstanden sind halt drin geblieben. Das finde ich halt sehr sympathisch.
Ja. Ja, stimme ich jetzt zu. Ich muss sagen, ein paar Sachen stören mich trotzdem. Also ich zum Beispiel hatte den Bug, ich bin an einer Stelle schnell gereist, in der Nähe war ein See und ich habe nicht mitbekommen, dass mein Pferd mitgereist ist schnell. Und das ist in dem See ertrunken. Das ist scheiße, das darf nicht passieren.
Sowas. Nee, eigentlich nicht, nee.
Also sorry, das darf nicht passieren, sowas. Das ist ein Bug, der einfach nicht, nur weil ich an der Stelle platziert bin, an der das Pferd nicht platziert werden kann, wird es zu weit links platziert und landet in dem See und ertrinkt da, ohne dass ich es mitbekomme.
Ja, das stimmt.
Sorry, das kann nicht sein, sowas. Also das ist ein Fehler, sowas hätten sie ausbügeln müssen im Nachhinein, zumal das ja schon im Original bekannt war, dass sowas passieren kann. Aber gut, meckern auf hohem Niveau, ich finde es immer noch ein sehr gutes Spiel, es macht Spaß, hat seine Macken, man darf kein absolut neues Spiel erwarten. Ich mag die Geschichte auch immer noch sehr, sogar mehr als bei Skyrim. Ich spiele das Spiel wieder mit großer Begeisterung und ja. Gut, damit sind wir aber durch für heute.
Ja.
Nächste Woche gibt es dann den Podcast 593, Ender Magnolia Bloom in the Mist.
Auch ein sehr schönes Spiel.
Ja. Und damit verabschieden wir uns, wünschen uns noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.